guten Morgen auch von meiner Seite noch. Jetzt müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Die Kinder, das war sicher goldiger und süßer und auch schöner, aber auch die Mitarbeiter, aber es ist nun mal so. Esther, Buch Esther im Alten Testament. Es gab eine Einführung von Daniel Vogelsang. Bernd Kaske hat letztes Mal über Esther Kapitel 2 gepredigt heute. Esther Kapitel 3, ich lese es jetzt einfach mal nach der Luther-Übersetzung. Ihr könnt einfach zuhören oder vielleicht an der Folie mitlesen. Hamans Anschlag zur Vertilgung der Juden. Nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hamadatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du des Königs Gebot? Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman, damit sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde, denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll Grimm. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei, nämlich von den Juden. Sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasveros, wurde das Pur, das ist das Los, geworfen vor Haman von einem Tag zum anderen und von Monat zu Monat, und das Los fiel auf den 13. Tag im 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreiches, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darwegen in die Hand der Amtleute, dass man es bringe in die Schatzkammer des Königs. Da tat der König seinen Ring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hamedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, dazu das Volk, dass du mit ihm tust, wie dir gefällt. Was dir gefällt. Da rief man die Schreiber des Königs am 13. Tag des ersten Monats, und es wurde geschrieben, wie Haman befahl, an die Fürsten des Königs und an die Statthalter hin und her in den Ländern und an die Obersten eines jeden Volkes in den Ländern hin und her, in den Schriften eines jeden Volkes und in seiner Sprache im Namen des Königs Ahasveros und mit dem Königsring gesiegelt. Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs, man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Hab und Gut plündern. Eine Abschrift des Schreibens sollte als Gesetz erlassen werden in allen Ländern, um allen Völkern zu eröffnen, dass sie sich auf diesen Tag bereithalten sollten. Und die Läufer gingen eilends aus, nach des Königs Wort, und in der Festung Susa wurde das Gesetz angeschlagen, und der König und Haman saßen und tranken, aber die Stadt Susa war bestürzt. Bestürzt ist vielleicht das richtige Wort. Ein dunkles Kapitel, vielleicht eines der dunklen in der Bibel überhaupt. Ein spannendes dazu, ein Höhepunkt in dieser Esther oder einer der Höhepunkte in dieser Esther-Reihe. Zwischen dem Kapitel 2 und dem Kapitel 3 sind ungefähr 5 Jahre vergangen. Wenn man das so liest, wird man unwillkürlich erinnert an den Adolf Hitler, gerade wenn man eine deutsche Vergangenheit hat. Man wird, auch wenn man aktuell ist, an IS erinnert, an den Islamischen Staat, auch an den Terror, den es in der Welt gibt, wo andere Menschen ohne nachvollziehbaren Grund ausrotten und töten. Und hier ist es so, dass ein Mensch, ein Mann, das Volk der Juden vernichten will und merkt aber dabei nicht, dass er sich mit dem Schöpfer anlegt, mit dem Herrn dieses Volkes, was er dann später merken wird. Sein Problem ist, dass Gott immer gewinnt. Jesus, wir danken dir, dass du immer gewinnst und dass wer auf deiner Seite steht, auf der Seite des Siegers steht, Herr. Aber nicht, weil wir so tolle Leute wären, Herr, weil wir so gut und schlau wären. Und du hast das Volk Israel auch nicht erwählt, das Volk der Juden, weil sie so groß wären oder so besonders, sondern weil es das kleinste Volk war. Und uns, Herr, hast du erwählt aus Gnade. Danke, dass wir vor diesem Hintergrund auf deiner Seite stehen dürfen, Herr. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns das, was in diesem Buch Esther steht, in diesem dritten Kapitel auch, dass du uns es ein bisschen aufschließt, Herr, uns deine Gedanken verstehen lässt und uns einfach segnest, Herr, beim Reden und beim Hören. Amen. Alfred Zang hat mir vorhin schon gesagt, dass ein großes Vorprogramm ist und dass die Predigtzeit verkürzt sein könnte. Für das, was wir gehört haben, kürzt man die Predigt gerne. Ich weiß nicht, ob man es so gut gelingt. Man könnte jetzt beim Hamann anfangen zu kürzen, man könnte beim Moricher anfangen zu kürzen. Also wir wollen die beiden Personen natürlich anschauen, wollen versuchen zu verstehen, wieso die so handeln. Ich habe ein paar Exkurse vorgesehen, die kann ich vielleicht kurz machen. Und wir wollen dann natürlich auch versuchen zu sehen, was hat es für uns, also was bedeutet es für uns. Sind wir manchmal wie Hamann, sind wir manchmal wie Moricher oder wollen wir so sein wie Moricher? Okay, wir fangen mit Hamann an. An zweiter Stelle kommt dann der Mordechai, so ist ja auch die Chronologie des Kapitels. Wenn wir Hamann anschauen und das so sehen, dann muss man, um überhaupt ein bisschen dahinter zu steigen, die Abstammung Hamanns erstmal sich vor Augen führen und vergegenwärtigen. Im Text steht, dass er ein Agagiter war, ein Sohn Hamedatas. Agag war ein königlicher Titel der Könige der Amalekiter. Deswegen geht man davon aus, dass es ein Nachkomme der Amalekiter war. Jedenfalls ist so die gängige Auffassung, die auch dem entspricht, was ich so in den Studien so herausgefunden habe. Und wenn es ein Nachkomme der Amalekiter war, dann muss man auch versuchen zu ergründen, wie das Verhältnis zwischen dem Volk Israel bzw. den Juden und diesen Amalekitern war. Und da hatte ich eigentlich zwei Stellen mir rausgesucht, vielmehr drei, die ich hätte vorlesen wollen, aber das machen wir jetzt kürzer. Und zwar in dem 5. Mose steht, dass als das Volk, 5. Mose 25, Vers 17 fortfolgende, wer es notieren mag, ihr könnt auch spätere Stellen nochmal erfragen, steht, dass als das Volk aus Ägypten ausgezogen war, war es ja so eine riesige Karawane, die da gezogen ist, und da gab es auch eine Nachhut. Und ganz am Schluss waren Leute, die matt waren, die müde waren, die vielleicht auch krank und alt waren, und diese Amalekiter, die haben diese Nachhut des Volkes Israel angegriffen und geschlachtet. Und vor diesem Hintergrund hat Gott dann dem König Saul den Befehl gegeben, dieses Volk der Amalekiter zu vernichten. Und zwar alles sollte er vernichten. Der Saul hat sich dann auch als der eingesetzte König daran gemacht, hat aber nicht dem Befehl des Königs, des Herrn vollkommen Genüge getan, sondern hat zum Beispiel den König überleben lassen und hat auch manche Tiere und manche Hab und Gut für sich behalten. War es ungehorsam. Deswegen können wir festhalten an der Stelle schon mal, dass Saul, der ein Benjaminiter war, es nicht geschafft hat, aufgrund seines Ungehorsams die Amalekiter zu vernichten. Manche der Amalekiter überlebten und ein Nachkomme der Amalekiter, nämlich der Hamann, macht sich jetzt dran, den Versuch zu starten, das Volk Gottes, die Juden, erneut anzugreifen und auszurotten. Interessant ist, dass der Mordechai auch ein Benjaminiter ist, genauso wie der Saul, der jetzt sozusagen die Arbeit, die eigentlich der Saul hätte erledigen sollen, aufgreift und den Kampf neu beginnt. Und ich nehme jetzt einfach mal vorweg, was die Prediger dann nach mir noch predigen werden. Aber wenn Gott immer gewinnt, dann ist klar, dass der Mordechai letztlich den Sieg davontragen wird. Interessant ist hierbei noch, dass ein Begründer der Amalekiter ein Nachkomme Esau war. Das steht in 1. Mose 36, Vers 12. Und wir wissen auch, dass der Esau mit seinem Bruder Jakob verfeindet war. Und wir wissen außerdem, dass aus der Linie des Jakob Jesus geboren wurde. Und vor dem Hintergrund wird es plausibel, dass wir in dieser ganzen Begebenheit Esther oder insbesondere auch in dem dritten Kapitel einen weiteren Akt des uralten Konfliktes zwischen Gut und Böse sehen, zwischen Satan und Gott, zwischen Fleisch und Geist. Das wird für mich auch deswegen ersichtlich oder im Text auch deutlich im Vers 6, so ist es blättert. Vers 6 steht, als der Hamann diesen Mordechai merkt, dass der ungehorsam ist ihm gegenüber, war es ihm nicht genug, nur ihn zu bestrafen, sondern das Volk. Er trachtete danach, das Volk Mordechais umzubringen, nämlich alle Juden. Der hat erfahren, der ist Jude, und vor dem Hintergrund hat er dann den Entschluss gefasst, die Juden umzubringen. Und ich denke mir, oder das ist meine Meinung, dass der vielleicht nur auf irgendeinen Grund gewartet hat, sich an den Juden zu vergehen. Vor dem Hintergrund, dass er Amalekiter war, verständlich. In Vers 10 steht übrigens noch, dass er ein Feind der Juden war, also Agagiter, dem Feind der Juden. Auch das spricht dafür, dass es dieser uralte Konflikt war, der da brodelte noch. Und interessant ist auch, dass der Befehl, der dann erlassen wurde, nämlich die Juden umzubringen, jung und alt, Kinder und Frauen auf einen Tag und so weiter, dass das fast wortwörtlich dem Befehl entspricht, den der Samuel, glaube ich, dem Saul gegeben hat im Hinblick auf die Amalekiter. Also auch da kann man so eine Parallelität und vielleicht so ein wie du mir, so ich dir erkennen. Deswegen ist es für mich plausibel, dass das eine geistliche Auseinandersetzung ist, die da stattfindet. Es gibt Kommentare und Ausleger, die sagen, es ist eine persönliche Ebene, was es für mich nicht trifft. An der Stelle ein kurzer Exkurs, und zwar zu dem Saul. Ich habe euch gesagt, ich lese da nur ganz kurz was, dass der Saul einen ganz klaren Befehl hatte und die nicht ausgeführt hat. Hinterher wollte sich dann noch, als der Samuel ihn zur Rede stellt, wollte sich noch entschuldigen, ja, wir haben ja nur die besten Sachen aufgehoben, um sie dem Herrn zu opfern. Klingt eigentlich plausibel. Dann sagt der Samuel in 1. Samuel 15, Vers 22, Samuel sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Wenn du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da schreibt ein Kommentar, dass das ein ganz markanter Vers der Bibel ist. Gehorsam ist besser als Opfer. Das wollte ich einfach so euch an der Stelle weitergeben, auch mir weitergeben, zu fragen, wo bin ich gehorsam, wo bin ich ungehorsam? Ist das Wort Gehorsam mir überhaupt eingängig? Habe ich darüber nachgedacht? Ich weiß, dass Gott zu uns nicht so spricht wie damals zu dem Saul durch einen Propheten, aber Gott spricht durch das Wort zu uns, spricht vielleicht auch durch Umstände zu uns, spricht durch Menschen zu uns. Und ich wollte euch einfach aufrufen, ne, wenn ihr merkt, dass für euer Leben irgendwie eine ganz konkrete Anweisung da ist, dann lasst euch diesen Satz, diesen Vers der Bibel da durch den Kopf gehen und bittet einfach ihn, dass er euch Kraft gibt, gehorsam zu sein. Ich weiß selber, wie schwer das oft ist, dass man oft fehlt, dass man auch weiß, was man tun müsste und es nicht tut. Aber Gehorsam ist dem Herrn offenbar viel, viel wichtiger als irgendein Opfer. Also versuchen wir, ihn zu ehren. Aus eigener Kraft gelingt es oft nicht, das weiß ich auch. Aber wir können ihn bitten, dass wir ein gehorsames Leben führen, das ihn dann ehrt. Ein zweiter ganz kurzer Exkurs noch schnell zu den Amalekitern und dem Ausrotten. Das ist natürlich auch mal schwierig. Und viele Leute sagen, was ist das für ein Gott, der Völker ausrotten will. Es reicht die Zeit nicht und auch meine Vorbereitung und Bildung wahrscheinlich nicht, um das jetzt in der Tiefe zu ergründen. Aber zwei Gedanken, drei eigentlich. Also erstens, werde ich Gott fragen, wenn ich bei ihm bin, wieso das so sein musste. Zweitens, die Völker, die das Volk Israel angegriffen haben und die dann so behandelt wurden, die wussten alle haargenau, dass die wahnsinnig viele Wunder erlebt hatten, und die wussten auch, dass ein mächtiger Gott hinter diesem Volk steht. Das bedeutet dann, wenn sie sich an dem Volk vergriffen haben, dass sie sich natürlich dann auch in erster Linie gegen den Schöpfer, gegen den Gott dieses Volkes gewendet haben und ihn sozusagen verworfen haben. Und was die Konsequenz ist, ist aus meiner Sicht einfach Gericht. Gott richtet die, die nicht für ihn sind, richtet er. Die, die für ihn sind, die kommen nicht ins Gericht. Und das ist einfach auch ein Aufruf an diejenigen, die hier unter uns sitzen. Keiner führt jetzt irgendwie Krieg, handgreiflich Krieg gegen das Volk der Juden, aber es mag den einen oder anderen geben, der Gott irgendwie ablehnt oder auf jeden Fall noch nicht mit Gott versöhnt ist. Und wenn er nicht mit Gott versöhnt ist, dann wird es ihm spätestens nach diesem Leben genauso gehen wie diesen Amalekitern, dass er nämlich dann in das Gericht kommt. Und das Gericht wird also relativ klar sein, Gott ist die Gerechtigkeit und Gott wird einfach scheiden. Die durch das Blut seines Sohnes, das haben wir in den Liedern auch gesungen, die Elfriede hat es auch erzählt, die durch das Blut Jesu gerechtfertigt sind, die werden zu ihm kommen, und die es eben nicht sind, die werden nicht zu ihm kommen. Deswegen ist für mich, wenn ich im Alten Testament das mit den Völkern lese, eher so eine Vorausschau auf das zukünftige Gericht. Schauen wir uns die Position des Haman kurz an. Es steht, dass er von dem König Macht bekommen hat. eine wahnsinnige Macht. Er war zweiter Mann in diesem riesigen Königreich. Ohne dass man genau weiß, warum. Kommentatoren meinen, der hat sich erschlichen, der war ein Schleimer, der hat sich bei dem König eingeschmeichelt, kann sein, steht da nicht, der hat jedenfalls wahnsinnige Macht bekommen. Und das erinnert an den Menschen der Gesetzlosigkeit. Das habe ich also auch aus dem Kommentar, dass diese Macht, die der bekommt, so ähnlich ist, wie der Antichrist Macht bekommen wird von Satan. Und zwar steht es in 2. Thessalonicher. 2. Thessalonicher 2, Vers 4 zum Beispiel. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Und Vers 9, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern, um jegliche Verfügung und so weiter. Also ich finde, da kann man durchaus Parallelen erkennen, dass hinter dem, was der König tut, der Satan steckt und dem Haman so eine große Machtfülle gibt, dass er eben diesen Plan erstmal versucht umzusetzen. Wir sehen andere Leute in der Bibel, die ebenso große Macht hatten oder ähnlich große Macht, die ganz anders damit umgingen. Warum? Zum Beispiel Daniel oder auch Josef oder auch David als König. Warum? Weil es gottesfürchtige Männer waren, weil sie von Gott eingesetzt wurden, weil sie auch wussten, dass sie von Gott eingesetzt wurden, weil sie auch wussten, dass sie alles, was sie so haben oder bekommen haben, auch die Ehre und die Macht, weil sie es von Gott verliehen bekommen haben. Und sie haben nach dem Guten getrachtet. Sie haben die Ehre Gottes gesucht und sie haben nach dem Guten für das Volk gesucht. Also ein ganz markanter Unterschied zwischen diesen Machtpositionen oder den Menschen, die Macht ausüben. Und es wird klar, dass der König Ahasverus da auf das falsche Pferd setzt und letztlich sich wohl durch den Satan gebrauchen lässt. Der Charakter des Haman spiegelt wieder Heimtücke, Mord oder Mordlust. Er ist offensichtlich ein Lügner und er verspricht dem König Geld. Also es war Geld, Geldliebe sicherlich auch im Spiel. Bei dem Plan, den er schmiedet, ist interessant, dass er das loswirft. Los heißt, das babylonische Wort Puru heißt los. Und er denkt, dass damit das Schicksal den Tag festlegt, an dem dieser Anschlag auf die Juden stattfinden soll. Er übersieht dabei aber, deswegen, wir haben es in den Liedern gesungen, oder auch die Überschrift, glaube ich, lautet so, das souveräne Handeln des Schöpfers, auch in diesem Buch, in diesem Kapitel, dass Gott, der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr es will. Das steht in Sprüche 16, Vers 33, damit hat der Haman nicht gerechnet. Das Los fiel so, dass die Juden fast ein Jahr lang Zeit hatten, sich vorzubereiten. Also sprich, Esther und Mordechai hatten ein Jahr lang Zeit, sich zu orientieren. Das war dem Haman nicht gewahr. Die Ironie in der Geschichte, die sehe ich darin, dass die Juden nach der Befreiung von Haman dieses Los, das der Haman zur Vernichtung der Juden geworfen hat, zum Anlass nahmen, das Purim-Fest zu feiern, also das Fest zur Erinnerung an diesen Sieg von Haman. Puru, das Los, Purim-Fest kommt von diesem Los, das Haman geworfen, aber das Gott letztlich gefügt hat. Neben diesem Los, das der Herr beeinflusst hat, lügt er den König an. Also er ist ein Sohn der Lüge, aber zumindest sind es Halbwahrheiten. Er sagt, dass das Volk, das dabei wohnt, andere Gesetze hat, das stimmt, aber dieses Volk, das haben wir, glaube ich, in der ersten Predigt auch gehört, das waren ja gar nicht die gesetzestreuen Juden, sondern das waren die, die im Exil geblieben sind, die haben das Gebot Gottes gar nicht so ernst genommen. Und dann sagt er, dass dieses Volk die Gebote des Königs nicht achtet. Und das ist ja eine offensichtliche Lüge gewesen, weil der Einzige, der sich eben da ein bisschen widersetzt hat, war der Mordechai. Also er lügt den König an. Der König ist nicht in der Lage, ihn stets da nicht mal nachzufragen. Den interessiert es auch gar nicht, welches Volk es ist. Er fragt auch nicht, welche Gesetze denn gebrochen werden. Er nimmt es einfach so hin. Und schließlich bietet er ihm Geld an. 10.000 Talente Silber. Ein Kommentator meint, dass das so der letzte Drücker war, der den König überzeugt hat, weil die Einnahmen des ganzen Königreiches, das muss ja riesig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es mal dargestellt worden ist in der ersten Predigt. Die gesamten Einnahmen eines Jahres sollen angeblich 15.000 Talente Silber gewesen sein. Und der Haman hat dem König an der Stelle also 2/3 des Jahreseinkommens des Königs versprochen. Vielleicht auch aus dem, was er sich als Beute von den Juden versprochen hat. Jedenfalls erinnert mich das ein bisschen an Judas, der Jesus verraten hat wegen Geld. Und es erinnert mich auch ein bisschen daran, dass Satan, als er Jesus in der Wüste verführt oder versucht zu verführen, ihm auch angeboten hat, die Reiche der Welt gezeigt hat und gesagt hat, wenn du mich anbetest, dann kriegst du all das, was ich dir zeige. Interessant sind noch 2 Dinge, und zwar der Haman, der fasst diesen teuflischen Plan und dann hockt er sich aber nicht hin und feiert erstmal, sondern er verbreitet die schlechte Nachricht sehr gewissenhaft, sofort und schnell. Wir lesen ja, ne, das geht dann Schlag auf Schlag. Und dann ist die Frage, die auch der Kommentator aufwirft und die man an der Stelle wirklich sich fragen kann, wenn der die schlechte Nachricht so schnell verbreitet, eigentlich war ja ein Jahr lang Zeit, warum verbreiten wir die gute Nachricht oft so behäbig, so langsam, so mit geteiltem Herzen, so unbereitwillig? Es ist eine gute Botschaft zu bringen und wir sind oft ganz anders als der Haman an der Stelle. Wir sind oft so, wie wir sitzen da und hören zu und sind aber nicht in der Lage, die Botschaft zu bringen. Und deswegen die Frage einfach an uns alle, wie wir, was die Botschaft betrifft oder das Verbreiten der Botschaft, das Weitergeben der Botschaft, wie wir unser Geld einsetzen, was wir mit unserem Geld tun, mit unserem Reichtum, wir es auch in das Reich Gottes geben oder ob wir alles für uns verbrauchen, ob unser Herz dran hängt oder nicht. Die Gefahr, die ist bei uns da, das weiß ich, bei allen wahrscheinlich. Wie setzen wir unsere Zeit ein? Ich hatte bei dem Gedanken wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich manchmal so innerlich hadere, wenn ich am Montag in die Leitungssitzung gehen muss, obwohl es wirklich nur ein Mini-Zeitaufwand ist im Vergleich zu dem, was man in der Woche sonst so treibt. Also wie verwenden wir unsere Zeit? Wie viel geben wir ins Reich Gottes? Gibt einen ganz bekannten Unternehmer, das will ich jetzt da gar nicht stehen, der wohnt irgendwo im Frankfurter Raum in so einem kleinen Ort und ist Milliardär, glaube ich, der sich auch für das Evangelium sehr einsetzt. Und der hat sich zur Devise gemacht, 1/10 seines Geldes in das Reich zu geben, aber auch, und dann hat er gesagt, es ist viel, viel schwieriger, 1/10 seiner Zeit. Das fand ich ganz verrückt. Das haben wir irgendwo auf einem Vortrag mal gehört, hat einer erzählt, dass er mit dem dann so eine halbe Stunde Zeit bekommen hat, weil er eben auch 1/10 seiner Zeit in das Reich geben will. Da ist bei mir, glaube ich, mau aus, aber man kann ja lernen. Und auch mit den geistlichen Gaben. Also die Bibel sagt ja, dass jeder von uns, also jeder, der hier sitzt, der zur Gemeinde Gottes gehört, der hat irgendwelche Gaben, die er ins Reich Gottes einbringen kann. Was machen wir mit unseren Gaben? Bin ich bereit, danach zu forschen, zu suchen? Oder ist mir es lieber, wenn keiner weiß, welche Gaben ich habe, dann muss ich sie nicht einbringen? Oder bin ich bereit, auch meinen Hintern zu bewegen und zu klären, was hat mir Gott in die Wiege gelegt, damit ich auch ihm und seinem Reich und vor allem auch den Menschen diene? Der Haman ist nicht nur schnell im Verbreiten der schlechten Nachricht, sondern er ist auch gleichgültig und herzlos. Er verhängt das Todesurteil über unzählige Menschen. Und was macht er dann? Dann setzt er sich mit dem König hin und feiert, macht ein Saufgelage. Also der war völlig herzlos und gleichgültig. Aber so sind wir auch manchmal, glaube ich, gleichgültig und herzlos gegenüber den Verlorenen und manchmal auch gleichgültig und herzlos gegenüber unseren Geschwistern sogar. So ähnlich wie in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da gehen auch Gläubige an dem, der da Hilfe braucht, vorbei und kümmern sich nicht, sondern wechseln die Seite, aber ein Ungläubiger hilft ihm. Die Bibel sagt hingegen, wer den Herrn liebt oder vorgibt, den Herrn zu lieben, der ist auch schuldig, seinen Nächsten zu lieben. Auch das ist, weiß ich, schwierig und entspricht nicht unserer Natur, aber auch das können wir uns von Gott schenken lassen, dass wir einfach unseren Nächsten lieb haben, weil wir wissen, er ist verloren, wenn er Jesus nicht hat, oder dass wir unseren Nächsten lieb haben, weil er mit uns am Leib Jesu verbunden ist. Und deswegen einfach der Ruf an mich, an uns alle, die Zeit auszukaufen, die wir haben, die wir im Leben haben, dass wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen und aus unserem Leben erzählen, ihm nicht nur sagen, wie gut wir gearbeitet haben und wie viel Geld wir verdient haben und wie viel Urlaube wir gemacht haben, sondern dass wir ihm auch sagen können, was wir für ihn und sein Reich gemacht haben. Nicht, um uns den Himmel zu verdienen, das will ich an der Stelle betonen, das können wir nicht, sondern wir sind aus Gnade erkauft, aber wir dürfen dann mit dem Schatz auch durchaus hausieren gehen. Gott gibt uns Talente und er möchte, dass wir die auch einsetzen. Ich habe über den Hudson Taylor gelesen, der, ich glaube, China-Missionar war und sehr, sehr, sehr engagiert für das Reich Gottes war. Der sagt an einer Stelle mal, als er krank in England zu Besuch war, war er unfähig, den Anblick lobpreisender Menschen im Hause Gottes zu ertragen. Da war es scheinbar so, dass sich Leute versammelt haben in ihren warmen Gemeinden und einfach Gott gepriesen haben, was auch wichtig ist, aber die Füße nicht in die Hand genommen haben, um irgendwas für das Reich Gottes zu tun. Und das hat den so getroffen. Ich lasse es einfach mal so stehen. Nicht, dass der Lobpreis schlecht wäre. Lobpreis ist sicher, sicher ganz wichtig und er soll seinen Platz haben, aber er bürdet uns auch eine Verantwortung auf, dann nämlich eben so zu leben, wie wir singen. In den Liedern kam übrigens auch ganz viel vor, also in den Liedern, die wir bisher gesungen haben, dass wir aufgefordert sind, auch zum Beispiel unsere Gaben ihm zu geben. Im ersten Lied war das, glaube ich, gestanden oder so ähnlich. Ich lese euch jetzt noch aus Sprüchen 6, 16 bis 19 vor. Da steht über den, also das ist so eine Charakteristik über den Haman. Sprüche 6, 16 bis 19. Diese sechs Dinge hasst der Herr. Diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schande zu tun, ein falscher Zeuge, der freche Lügen redet und wer Haare zwischen Brüdern anrichtet. Da wollte ich euch aus dem Kommentar kurz lesen. Das ist alles so, was der Haman in sich vereint, was aber so mehr oder weniger manchmal auch bei uns vorkommt. Ja, vielleicht nicht alles in einer Person vereint, aber manches trifft sicher. Stolze Augen. Stolz ist der Staub, der sich selbst vergöttert. Also ich kann stolz sein auf das, was ich leiste und ehre mich und bete mich an. Mein Aussehen, meine Fähigkeiten, mein Einkommen und so weiter. Stolz. Prüft euch einfach selber. Ein falscher Zeuge. Die Zunge wurde geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Lügen bedeutet, ihren Gebrauch zu etwas Schändlichem zu pervertieren. Kann es jemals richtig sein, dass ein Gläubiger lügt? Der Haman hat hier gelogen, der Satan lügt, Satan ist ein Herr der Lüge. Uns passiert es manchmal, sollte nicht passieren, wir sollten unsere Kinder dazu anhalten, ehrlich durchs Leben zu gehen. Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Jedes menschliche Leben ist von unendlichem Wert für Gott. Er hat es bewiesen, indem er auf Golgatha einen unendlichen Preis für unsere Erlösung bezahlte, nämlich seinen Sohn gegeben hat. Der Haman wollte unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Der Haman hatte einen teuflischen Plan geschmiedet. Uns geht es manchmal auch so, dass wir Pläne schmieden, die wir am besten nicht wollten, dass andere aufdecken. Füße, die schnell zum Bösen laufen. Auch der Haman hat ganz schnell die Leute losgeschickt, um die böse Kunde zu verbreiten und um diesen Plan umzusetzen. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Der hat über das Volk der Juden eine Lüge verbreitet. Er war so ein falscher Zeuge für dieses Volk. Ich war zuletzt in einer Verhandlung in Bamberg, da ging es um einen Fall, der ungefähr 12 Jahre zurückliegt, ging es um eine Fehlbehandlung und plötzlich zaubert der Arzt, der da beklagt war, nach jahrelangem Prozess eine Arzthelferin aus dem Hut, die vorher nie benannt war, die ist auf einmal da mitgekommen und die will sich dann im Detail erinnert haben an das, was da vor 12 Jahren in der Behandlungssituation besprochen worden ist, obwohl sie jeden Tag zig Patienten hat, über 12 Jahre verteilt, unendliche. Dann habe ich auch so gedacht, das Gericht war auch skeptisch, ich habe mir gedacht, okay, wenn du uns jetzt alle versuchst anzulügen, dann wird früher oder später, wirst du deine Quittung dafür bekommen. Und dann noch einer der Zwietracht zwischen Brüdern, das ist auch an uns gerichtet, glaube ich, dass wir gerade unter Brüdern Eintracht versuchen müssen herbeizuführen, dass wir Einheit haben müssen im Reich, im Leib Gottes. Das heißt auch, dass wir manchmal demütig sein müssen, dass wir manchmal zurückstehen müssen, dass wir vielleicht uns auch mal ungerecht behandeln lassen müssen, aber wir sollen auf jeden Fall nicht Zwietracht sehen. Übrigens ist das alles so auch gewesen wie bei Jesu Verurteilung und Tod. Da treffen diese Merkmale ebenso zusammen wie beim Haman. Jetzt schauen wir uns den Mordechai an. Ein paar Minuten haben wir noch, oder? Ich fliege. wurde ich ja erstens, habe ich da Erinnerung, wir erinnern uns mal an das, was ganz sicher in der ersten Predigt, die ich nicht gehört habe, deswegen formuliere ich so, gesagt worden ist, dass es hier bei der Geschichte um Esther und Mordechai um Juden geht, die keine praktizierenden Juden waren, sondern die im Exil geblieben sind und die, so schreibt man es, den Reichtum dort oder den Wohlstand in Persien mehr genossen haben, als mit ihresgleichen zurück nach Jerusalem zu gehen und dort unter wahnsinniger Anfechtung den Tempel aufzubauen. Also das waren keine besonders religiösen Leute, deswegen steht in dem ganzen Buch Esther, glaube ich, an religiöser Handlung auch nur das Fasten. Also da steht nicht einmal was von Gebet offenbar. Ich habe es jetzt nicht durchforstet, ich glaube dem Kommentar. Also das waren keine wahnsinnig gläubigen oder dem Herrn zugetanen Juden, sondern das waren die, die den Wohlstand dort mehr genossen haben. Aber, und das Interessante finde ich, ist, dass Gott sie trotzdem beschützt. Wie seinen Augapfel. Den Vers kennen wir, dass Gott sein Volk beschützt wie seinen Augapfel. Sie sind trotzdem sein Volk, obwohl sie nicht der Aufforderung der Propheten gefolgt sind, zurückzukehren. Und seine Fürsorge für dieses Volk war auch nie in Zweifel gestanden. Und dieser Schutz für die, die so im Exil waren und nicht dem Auftrag gefolgt sind, der sollte auch für die, die in Jerusalem den Tempel gebaut haben, unter großen Schwierigkeiten und Anfechtungen Ermutigung sein, dass Gott trotzdem da ist und dass Gott alle Geschicke in seiner Hand hat. Und da habe ich gelesen in einem Kommentar, das fand ich so schön, Gott ist ein Autor aller Geschichte, auch wenn er nicht auf jedes Blatt seinen Namen setzen kann. Und das war so ermutigend oder beruhigend auch für mich, dass Gott, selbst wenn er nicht auf jedes Blatt meines Lebens oder vielleicht auch nicht auf jedes Kapitel meines Lebens irgendwie seinen Stempel drauf machen kann, weil er sagt, das gefällt mir nicht und das teile ich nicht, dann wird er trotzdem, weil auf meinem Buch das Siegel steht, errettet, erkauft, geliebt, erlöst, begnadigt, wird er mich trotzdem nicht verwerfen. Wir sollten uns bemühen, dass in unserem Leben möglichst wenig Kapitel sind, wo der Stempel Gottes nicht drauf ist. Aber wenn es denn mal so ist, dann dürfen wir getrost sagen, zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten und sagen, Gott, du verwirfst mich nicht, weil mein Buch passt, weil es von dir einfach gesegnet ist. Und das will ich auch allen zurufen, die Kinder haben, ob jetzt Erwachsene oder kleine Kinder und die vielleicht auch manchmal Wege gehen, wo man sagt, die sind nicht unbedingt von Gott gesegnet. Wenn sie denn Gottes Kinder sind und in seiner Hand sind, dann sind Kapitel, die so ein bisschen Umwege machen, vielleicht nicht schön und ideal. Aber erinnern wir uns daran, dass Gott auch die Juden, die im Exil waren, beschützt hat und sie wird auch seine Kinder beschützen, ganz gleich, welche Umwege sie nehmen. Und er segnet unsere Kinder und unsere Kindeskinder ja auch durch uns. Don't crack under pressure. Das habe ich gestern gelesen. Das ist so ein Uhren-Werbeslogan und ich habe mir gedacht, der passt so auf Mordechai. Bricht nicht unter Druck oder hält auch Druck aus. Und der Mordechai, der gibt uns hier ein Zeugnis dafür, wie man Menschenfurcht durch Gottesfurcht überwindet. Er beugt seine Knie nicht. Und er beugt sie nicht deswegen nicht, weil er stolz gewesen wäre, glaube ich jedenfalls, sondern er beugt sie deswegen nicht, weil er dem erklärten Feind des Volkes Gottes, dem Amalekiter, einfach nicht Ehre erweisen will. Man muss sehen, dass es den Juden auch nach dem Gesetz nicht verboten war, einer höhergestellten Person die menschlich angemessene Achtung zu erweisen. Es gibt viele Berichte in der Bibel, wo sich gläubige Juden vor anderen Menschen verneigen, auch vor Nichtjuden. Also es wäre durchaus möglich gewesen, sich vor ihm zu verneigen. Aber ich glaube, an der Stelle ging es schon ein bisschen mehr als um nur eine Höflichkeitsverneigung, sondern es war gefordert, dass er sich sogar vor ihm niederwirft. Und da kann ich verstehen, dass der Mordechai sagt, das geht zu weit. Ich lese euch da schnell aus Matthäus 4 eine Parallelstelle, die da an der Stelle angegeben ist. Vers 4, 9 und 10. Daraufhin führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Das symbolisiert so für mich das, was da zwischen dem Haman und dem Mordechai angedacht war. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es nur eine Höflichkeitsverneigung war, die da gefordert war, sondern man sollte sich niederwerfen. Wir kennen da noch eine Stelle, nämlich Daniel und seine Freunde sollten sich vor dem Abbild des, ich glaube, Nebukadnezar niederwerfen, haben das auch nicht getan. Und so ähnlich, glaube ich, war es auch hier, dass einfach der Jude sich, obwohl er ein nicht so stark praktizierender Jude war, nicht bereit war, sich vor dem Amalekiter, vor dem Feind des Volkes Gottes niederzuwerfen. Er positioniert sich da klar, vermeidet einen Kompromiss, den der Saul eingegangen ist und der letztlich die Krone des Sauls gekostet hat. Hätte auch so scheinheilig so sich verbeugen können, hat er nicht gemacht, sondern da war dann offenbar die Gottesfurcht doch größer als die Menschenfurcht. Und ich finde das ganz bemerkenswert. Und wieder so die Frage an uns, wann sind wir mal aufgerufen, klar Position zu bekennen, also uns zu Gott zu stellen oder Gott zu verleugnen? In unserer jetzigen, heutigen Zeit ist das noch ganz, ganz selten der Fall. In anderen Ländern ist es schon der Fall. Da werden Leute umgebracht, wenn sie sich zu Gott bekennen. Wir sind da noch geschützt. Aber wie stellen wir uns mal an, wenn wir aufgefordert werden, die Bibel zu relativieren oder Kompromisse im Hinblick auf das einzugehen, was in der Bibel steht? Was machen wir dann? Machen wir da mit? Mit allen? Oder machen wir nicht mit? Bekennen wir uns klar? Oder haben wir Furcht vor Menschen, weil es uns dann vielleicht in den Kragen geht? Oder Kinder und Jugendliche, da sind jetzt nicht viele da. Elfriede hat vorhin das mit der Nacktheit und der Schöpfung aufgegriffen, das fand ich witzig. Auch da können wir klar bekennen, ja, wenn es darum geht, wie ist alles gemacht worden? Ist das, was die Lehrer den Kindern oftmals so als die Wahrheit verkaufen, die Evolution, ist das, nehmen wir es hin und sagen, ja, kann schon sein, vielleicht hat Gott die Evolution ja auch gemacht. Oder sagen wir, nee, ich glaube, was in der Bibel steht, weil wenn ich die Schöpfung ansehe, ne, diese großen Sterne sehe und die vielen Sterne sehe, die kein Mensch zählen kann, dann kann das nicht aus dem Nichts entstehen. Da können wir klar bekennen, dass wir auf Gottes Seite stehen. Ich will euch einfach Mut machen, weil letztlich kann uns ja kein Mensch was tun, das sagt die Bibel auch. Und wenn wir uns zu Gott bekennen, dann stehen wir in jedem Falle auf der Seite des Siegers. Noch zwei letzte Gedanken. Ziviler Ungehorsam in der Bibel. Ich habe es ja gerade schon ausgeführt, hier ging es nicht um einen zivilen Ungehorsam, glaube ich, sondern es war eine geistliche Situation. Ähnlich bei den Hebammen, die zu Mosezeiten sich dem Befehl des Pharao widersetzt haben, die Kinder umzubringen. Oder auch Daniel, als er die Speise nicht essen wollte und das Abbild des Nebukadnezar nicht anbieten wollte. In solchen Extrembeispielen gilt, glaube ich, immer, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Das steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Aber wir müssen bei all dem auch bedenken, dass keine Autorität ohne von Gott ist und dass wir schon ganz genau überlegen sollten, wenn wir uns einer staatlichen oder einer Obrigkeit, einer Autorität von oben widersetzen, ob das okay ist oder nicht okay ist. Dieses Kapitel ruft jedenfalls nicht dazu auf, das will ich betonen, dass wir uns einer staatlichen Obrigkeit grundsätzlich widersetzen sollen oder dürfen oder müssen. Wir müssen auch, glaube ich, gut differenzieren, ob es persönliche Ansichten sind, die uns dazu bewegen, oder ob es wirklich biblische Grundwahrheiten sind, die ich versuche zu verteidigen. Ich habe zum Beispiel ganz aktuell große Bauchschmerzen, wenn Kirchengemeinden, ich will da keinem zu nahe treten, manche haben vielleicht auch gute Gründe, ne, aber wenn Kirchengemeinden Kirchenasyle aussprechen, wenn Gerichte, deutsche Gerichte nach einem langen Verfahren, nach einem Vorverfahren, nach einem gerichtlichen Verfahren entschieden haben und sich dann Kirchen dem widersetzen und Leute trotzdem aufnehmen, aber gar nicht so sehr, weil sie irgendwie wieder in den Irak oder Iran zurück müssten, sondern nur, weil sie in das Land zurück müssten, in dem sie in Europa gestrandet sind, dann habe ich so meine Bedenken, aber das nur am Rande. Und dann ganz am Schluss will ich noch zur Dankbarkeit aufrufen und zum Gebet. Und zwar, wenn wir dieses Haman-Kapitel anschauen, dann sind wir als Deutsche ganz besonders herausgefordert, weil unsere Geschichte ja gar nicht so weit zurück einen ähnlichen Verlauf nahm, noch viel, viel schlimmer als der, weil nämlich ganz viele Juden ihr Leben verloren haben. Da hat es Gott irgendwie anders geführt. Das ist auch so eine Frage, die man ihm stellen wird, wenn man bei ihm ist, warum das hier so war und bei dem Hitler ein bisschen anders gelaufen ist. Aber ich meine, wir können nichts mehr daran ändern, aber was wir tun können ist, ja, das Gedenken hochhalten und vor allem Gott dankbar zu sein. Weil wenn Gott die Amalekiter so verwirft, die die Nachhut seines Volkes angegriffen haben, dann denke mir ich, was hast du Gott noch mit unserem Volk vor? Im Moment geht es uns ja so, so gut. Ne? Wir sind beschützt von aller fremder Einflussnahme. Wir sind von Kriegen nicht bedroht. Wir sind von Hunger nicht bedroht. Uns geht's, wir leben wie im Schlaraffenland. Ich weiß nicht, wieso es so ist, aber was ich weiß, ist, dass wir Gott dankbar sein dürfen. Dass wir Gott einfach danken müssen, dass es uns so gut geht. Und auch, wir können auch um Vergebung bitten für die Menschen, die damals Verantwortung getragen haben. Und was ich noch aufrufen will, ist zum Gebet. Und zwar auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Ich habe das Kirchenasyl genannt. Es stehen Landtagswahlen an. Die Politik ist, glaube ich, komplizierter als eh und je. Und wir wissen auch, dass keine Obrigkeit ohne von Gott ist. Und wir wissen auch, dass viele Politiker gescholten werden und die sicher nicht alles richtig machen, aber die können auch gar nicht alles richtig machen, weil alles einfach viel zu kompliziert ist. Und wir mögen manche Politiker, manche nicht. Geht zu dieser Wahl und entscheidet euch. Aber noch viel, viel wichtiger ist, dass wir für diese Politiker beten, dass Gott diejenigen einsetzt, die gut für unser Land sind, dass er die Menschen, die eingesetzt sind, segnet. Die kann er auch segnen, selbst wenn sie vielleicht nicht nach ihm fragen. Aber er kann auch gläubige Menschen in Regierungen hineintun, in Stadtparlamente, in Landesregierungen oder auch in die Bundesregierung. Also beten wir in der Montagsstunde, wird es ohnehin immer gemacht, aber auch in den Hauskreisen und zu Hause. Betet einfach für diese Wahl und für unser Land, dankt Gott und legt ihm das alles hin.